Lieber himmlischer Vater, wir legen diese Stunde dir hin, bitten dich um deinen Segen. Ohne dich und ohne deinen Segen wäre alles eitel, leer und hohl. Und so danken wir dir, dass du immer wieder neu gibst, dass du immer wieder neu investierst und dass du dein ewiges Wort lebendig machst durch deinen Geist auch in dieser Stunde, dass du selbst gegenwärtig bist und reden möchtest, dass du in unser Leben hineinsprechen möchtest, unsere Herzen bewegen möchtest. Und nun schenk, dass wir auch an dem, was du uns zu sagen hast, nicht vorbeigehen. Danken dir, dass du dir nicht zu schade bist, dich abzugeben mit uns, die wir oft so halsstarrig und so herzenshartnäckig sind. Danken dir für deine Liebe, deine Geduld, deine Gnade und deine Barmherzigkeit jeden Tag neu. Und danke, dass du der Garant bist, dass wir auch ans Ziel kommen, dass du uns hältst und trägst und, wie du selbst gesagt hast, dass uns nichts aus deiner Hand zu rauben vermag. So nimm diese Stunde in deine Hand, segne unseren Bruder Schäfbuch, gib ihm Weisheit, Freimut zu reden, von dir her Vollmacht, schenk ihm auch prophetische Rede, um in das Verborgene der Herzen zu sprechen, du Herzenskenner. Und hab du Dank, dass du mehr tust, auch in dieser Stunde und in diesen Tagen, als wir bitten und verstehen, dass du dein Werk in uns hast. Danke für deine Freundlichkeit und deine Liebe. Amen.
Wir schlagen dieses Jesaja 62 auf. Die zukünftige Herrlichkeit Zions. Es gibt ja keinen unter uns, den das überhaupt nicht berührt. Jerusalem und Zion, was wird aus Jerusalem, was wird aus Zion? Aber auch die neutestamentliche Gemeinde, die so viel hat von diesem großen Erbe. Um Zions Willen will ich nicht schweigen. Und um Jerusalems Willen will ich nicht innehalten, bis seine Gerechtigkeit aufgehe wie ein Glanz und sein Heil brenne wie eine Fackel. Dass die Heiden sehen deine Gerechtigkeit und alle Könige deine Herrlichkeit, und du sollst mit einem neuen Namen genannt werden, welchen des Herrn Mund nennen wird. Und du wirst sein eine schöne Krone in der Hand des Herrn. Und ein königlicher Reif, ein Diadem in der Hand deines Gottes. Man soll dich nicht mehr nennen Verlassene und dein Land nicht mehr Einsame, sondern du sollst heißen meine Lust. Und dein Land, jetzt können wir sagen, liebe Schätzle im Schwäbischen, liebe Frau, denn der Herr hat Lust an dir. Und dein Land hat einen lieben Mann, denn wie ein junger Mann eine Jungfrau freit, so wird dich dein Erbauer freien, und wie sich ein Bräutigam freut über die Braut, so wird sich dein Gott über dich freuen. O Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen, die ihr den Herrn erinnern sollt, ohne euch Ruhe zu gönnen. Lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichte und es setze zum Lobpreis auf Erden. Der Herr hat geschworen bei seiner Rechten und bei seinem starken Arm, ich will dein Getreide nicht mehr deinen Feinden zu essen geben, noch deinen Wein, mit dem du so viel Arbeit hattest, die Fremden trinken lassen, sondern die es einsammeln sollen es auch essen und den Herrn rühmen und ihn einbringen sollen, ihn trinken in den Vorhöfen meines Heiligtums. Geht ein durch die Tore, bereitet dem Volk den Weg, macht Bahn, räumt die Steine hinweg, richtet ein Zeichen auf für die Völker. Siehe, der Herr lässt es hören bis an die Enden der Erde. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein Heil kommt, siehe, was er gewann, ist bei ihm, und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Man wird sie nennen heiliges Volk, Erlöste des Herrn, und dich wird man nennen gesuchte und nicht mehr verlassene Stadt. Haben Sie gestern auch die Karlsruher Zeitung mal aufgeschlagen? Da war ja auffällig, gleich im ersten Teil, dass der Aldi sogar diesmal auf zwei Seiten annonciert hat. Sie sind doch auch so Schnäppchenjäger. Und dass man sich an Weihnachten was kosten lässt, ich war bloß verdutzt, ich weiß nicht, ob Sie die Angebote gelesen haben. Das waren gar keine Aldi-Preise. Da hat er Aldi-Preise, also Preise, die man sonst bloß noch in den teuersten Shop findet. Da gab's also Champagnerwein um 19,95, dreiviertel Liter Fläschchen und sowas, da war und alles. An Weihnachten, die Leute lassen sich schon was kosten. Denn die Leute wollen doch die Weihnachtsfreude haben. Sehen Sie sich mal vor, jetzt trinken die so ein Champagner da leer und der schmeckt auch nicht anders, als was sie sonst trinken mit ihrem Säftle. Und also, und dann ist doch die Enttäuschung da. Und gucken Sie mal jetzt rum, wie in allen Schaufenstern. Da steht drin, da bei der Parfümerie, Weihnachten, das Fest der Düfte. Ah, Gucci, Opium und wie das alles heißt, das verdampfte Weihnachten, das Fest der Düfte. Also, der Vogel hat mal einen Metzger bei uns abgeschossen, das habe ich nur im Schwarzwald erlebt. Weihnachten, da geht's um die Wurst. Und da müssen wir Christen ganz laut rufen und sagen, nein, es geht nicht um die Wurst, sondern es geht um den Weltenheiland. Es geht um den Heiland Jesus. Ich glaube, dass die Leute wirklich lang brauchen. Und es ist vielleicht auch gut, dass man Leuten sagt, wissen Sie, ich mache es ganz einfach an Weihnachten. Ich will Zeit haben und ich will Stille haben. Jetzt muss ich zunächst noch sagen, dass mich natürlich gestern Abend auch das kurze Wort von unserem Bruder Manfred Mössinger sehr schockiert hat. Da sagt, ich warte drauf, dass das Licht scheint. Ich weiß, wie es vielen so geht. Wenn jemand hier ist, weil er sich gefreut hat, dass er mit dem Dr. Meyer-Gerber über seine schwere Tumorerkrankung sprechen kann, und jetzt liegt es wie eine Last über ihm. Und der, wo Trauer hat, der sagt auch, ich warte aufs Licht. Aber der Herr hat versprochen, dass er sein Licht leuchten lässt. Das ist mir wichtig. Auch wenn unser Leib zerbricht und dass wir frei werden von den äußeren Bindungen, die in unserem Leben so wichtig sind. Das ist ein Kampf. Und dann verstehen wir den Johannes, von dem wir heute Abend noch was reden wollen, vom Teufel, dass er sagt, mach doch den Weg frei. Du musst den Weg frei machen. Und dass wir ganz neu die Bibel lesen. Ich bin überzeugt, Sie werden erst die Weihnachtsbotschaft richtig verstehen. In diesen ganz, ganz großen Nöten, die uns bedrängen. Das ist in der Tat das Allerschlimmste. Es wird am allerschlimmsten sein in unserer Todesstunde, wenn wir unser eigenes Ich aus der Hand legen müssen. Und bloß noch wissen, Jesus ist da und hält mich. Und das wird am allerherrlichsten sein, wenn es in dieser Konzentration wird. Wir wollen uns dran einüben, dass es darum geht. Nochmal an den Paul Gerhardt erinnern. Da mir das Reich genommen, da Fried und Freude lacht. Was war das? Sein Elternhaus ist ja in Gräfenhainichen abgebrannt worden. Alles, was an irdischer Besitz, da mir das Reich genommen, da Fried und Freude lacht. Als die Kinder gestorben sind, als seine Frau starb. Da bist du mein Heil gekommen und hast mich froh gemacht. Und das wollen wir überall immer wieder sagen, das gibt keinen anderen Grund und gar nichts ist dem gleichwertig. Ach, das haben doch alle erlebt, in schweren Krankheitsnöten und in solchen Dingen, in der Kriegsgefangenschaft und als das Haus abgebrannt war, wo er sagte, nie war mir Jesus so nah und so groß wie in diesen Augenblicken, weil er sein Evangelium wahrmacht, weil er kommt, der Heiland der Welt. Und hier haben wir heute Morgen nun diesen wunderbaren Abschnitt von Jesaja, wie er sagt, ich muss ganz laut rufen, ich muss ganz laut brüllen, ich muss schreien, ich muss es immer wieder sagen, dass es alle hören und verstehen. Schluss mit dem Mund halten. Aufdringlich müssen wir es den Leuten zurufen. Ich will nicht schweigen. Warum denn? Weil Jerusalem im großen Heilsplan Gottes eine ganz große Zukunft hat. Und das ist so wichtig. Wenn wir meinen, jetzt ist uns so viel weggenommen, jetzt haben wir so viel zu tragen, dass Gott sagt, nein, ich erfülle mein Heilsziel und mein Heilsplan. Ich möchte an dieser Stelle einmal sagen, Vielleicht nehmen wir als gläubige Christen auch zum Thema Israel und Jerusalem manchmal den Mund zu voll. Es gibt viele, die sagen, ich bin sicher, dass ganz Israel auch mit der Landverheißung zum Heiligen Land gehört. Wir wissen gar nicht, wie Gott das erfüllt. Sei jeder seiner Erkenntnis gewiss. Aber was zum bestehenden Israel zu sagen ist, zu diesem säkularen Israel und umgekehrt, was vom biblischen Heilsvolk Israel zu sagen ist, von der neutestamentlichen Gemeinde, die Bibel lässt auch manches uns nicht ganz genau wissen. Wenn wir in diesen Tagen die Erschütterung haben, auch wenn wir durch Israel als Touristen reisen, wenn wir die Stadt Jerusalem sehen, dann sehen wir in vielem nichts von dem verheißenen Gottesziel. Aber hier steht, dass Gott sein Ziel zu Ende führt. Ich weiß nicht, ob Sie mal auf dem Friedhof waren, auf dem evangelischen Friedhof, auf dem Zionsberg. Manche nennen ihn auch den englischen Friedhof, aber es sind ja so viele Deutsche dort beerdigt. Auf den Grabsteinen steht ja ganz oft hier ein Vers aus Jesaja 62 drauf. Und das waren diese Grishona-Leute, die damals 1840 dort in Jerusalem gesiedelt haben. Die Juden sagen immer, wir haben noch nie was von dieser Geschichte gehört. Wahrscheinlich ist es in der Geschichte Israels verdrängt. Aber es gibt einen großen Historiker in Israel, den Professor Karmel, der das alles ausgegraben hat und gesagt hat, dass die Juden 1870 den ersten Kibbutz in Israel gegründet haben, haben sie nur den Grishona-Leuten zu verdanken. Die waren wach im Jahre 1840 und haben gesagt, die Stunde von Jerusalem kommt. Und sie haben gesagt, da ist die große Zukunft noch einmal da und die Verheißungen Gottes werden erfüllt werden. Da ist ja ein Bischofsstuhl eröffnet worden, ein gläubig gewordener Jude, der Bischof Alexander hat dort zuerst geherrscht, dann kam der Kuba, der Vater von der Dora Rappert, war dann dort viele Jahre in Jerusalem, hat dort gewirkt. Dann waren viele Einrichtungen entstanden, das Diakonissenhaus, das Talitha Kumi Gymnasium, das Jesusheil, das Aussätzigenasyl. Da waren gläubige Leute, die gesagt haben, unser Herr hat noch eine Zukunft auch mit Israel. Und da war ein Wachwerden im Folge Gottes da, wie es in unseren Tagen wieder ist. Herr, du musst doch deine Verheißungen erfüllen. Und jetzt geht es nicht bloß um den Wiederaufbau der Mauern Jerusalems, sondern Gott will seine Gerechtigkeit aufrichten. Was ist das? Das Böse darf doch in dieser Welt nicht mehr triumphieren. Das Heil Gottes muss doch vollendet werden. Dein Heil brenne wie eine hell lodernde Flagge, Herr, Fackel. Herr, du hast das Ziel doch in dieser Welt, dein Heil zu errichten. Du hast es von den Vätern her im Alten Bund gehabt. Lass das doch am Ende der Zeit zum Ziele kommen. Es ging ja ganz anders, als die allen erwartet haben. Mit der unscheinbaren Geburt von Jesus in Bethlehem. Mit dem stillen Kreuzesweg, den Jesus geht. Aber wir wissen, es ist die große Erfüllung durch die Jahrhunderte hindurch. Die Welterlösung, die geschieht. In der großen Welterlösung, auf die wir zuwandern. Und jetzt ist wichtig, dass wir unseren Platz nur sehen. Wir sind in dieser großen Stafette drin, wo wir die Hoffnung weitergeben an die künftigen Generationen. Wir sind die, die auf die Welterlösung Gottes zulaufen. Und wir freuen uns, dass Gott seinen Heilsplan erfüllen wird. Herr, du wirst auch in Jerusalem deinen Plan erfüllen und mit Jerusalem zu Ende kommen. Deine Gerechtigkeit wird siegen. Der Bund Gottes mit all seinen wunderbaren Verheißungen, der wird kommen. Und es wird nicht so sein, dass einer vergessen und übersehen ist. Es ist ja immer so, wenn wir unser Leben anschauen, dann sehen wir oft einen Trümmerhaufen. Was ist alles zerbrochen? In Adventszeit begegnen wir viele Menschen, die sagen, ach, seitdem meine Mutter tot ist und seitdem ich allein bin und in der Trauer bin und es ist alles so traurig in meinem Leben und die Krankheit und es ist ein Trümmerhaufen. Und da müssen wir unseren Blick richten auf die großen Verheißungen Gottes. Er wird sein herrlich Werk vollenden. Das wird er zum Ziel bringen und wir sind hineingestellt, auch wenn unser Leib zerbricht. Und doch gehören wir in diese große Zukunft Gottes hinein. Und wir freuen uns der künftigen Weltvollendung. Und das zeigt hier Jesaja, wie es weitergeht, dass die Heidenvölker, das sind ja wir, die Heidenvölker, die Nichtjuden, dass die ganzen nichtjüdischen Völker der Welt die Gerechtigkeit Gottes sehen. Und wieder war es ganz anders, als man sich im alten Bund vorgestellt hat, wenn Gott richten wird, die Heidenvölker. Am wunderbarsten hat es Gott verwirklicht, als er seinen Sohn sterben lässt am Kreuz für die Sünden der Welt. Und es ist so dramatisch im Evangelium geschildert, wie Jesus dort am Kreuz hängt und in der Todesstunde noch betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Gerechtigkeit Gottes aufgerichtet, für jeden zum Ergreifen nahe, dass Gott Heil schafft, unser kaputtes, sündiges Leben zurechtbringt. Um diese Gerechtigkeit Gottes geht. Darum will ich laut rufen und will schreien und alle Könige deine Herrlichkeit sehen. Schönster Herr Jesus, wir wollen ihn erkennen, die ganze Herrlichkeit Gottes, die er aufrichten wird. Mir hat das immer sehr gefallen. Vor vielen Jahren konnte man noch in Jerusalem über die Mauern gehen. Heute ist das nur noch in ganz wenigen Stellen möglich, ganz aus Sicherheitsgründen. Aber das war so vor über 20 Jahren noch möglich. Und zwar bei Nacht sind wir da auf dem Mondschein über die Mauern Jerusalems gegangen. Aber ich möchte immer wieder sagen, das äußere Jerusalem mit seinem Basar, so exotisch das für uns oft sein mag, selbst die Tempelmauern sind für uns nicht das Entscheidende gegenüber der erneuerten Zukunft, die Jesus gebracht hat mit seinem Heiligtum und seiner Gemeinde, die er aufgerichtet hat. Und deshalb darf ich mich auch über den Mauern freuen, über die lange Geschichte, die in Israel gewesen ist, aber mich freuen auf die großartige Zukunft, die Herrlichkeit Jerusalems, die kommt. Die Herrlichkeit Jerusalems ist die, die Jesus aufrichtet in seiner Gemeinde und in seiner Wiederkunft, in seiner erneuerten Gemeinde. Und dann kommen all die schönen Dinge, die Gott verheißen hat. Du wirst einen neuen Namen bekommen, einen neuen Namen. Du wirst sein eine schöne Krone in der Hand des Herrn, geschmückt und schön und ein königliches Diadem. Das Alte, das abgestreift wird an unserem Leben und an dieser Welt, das vergeht. Das Alte. Das, was zusammenhängt mit unserem irdischen Leib, der schon in dieser Weltzeit erneuert wird, weil der äußere Mensch verdirbt und der innere von Tag zu Tag erneuert wird. Hoffentlich wird er erneuert. Die Vorfreude auf diesen kommenden Heiland Jesus. Und dass der innere immer mehr leuchtet, auch im Zerbrechen unseres alten Leibes. Wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare, in der Schwachheit unseres Leibes und freuen uns auf das große Kommen unseres Herrn. Es gehört ja zu den Adventssonntagen immer, dass wir nicht nur auf die Geburt von Jesus schauen, sondern auf die neue Welt und die ewige Wiederkunft. Und gerade am dritten Advent war das, am dritten Advent war der Johannes der Täufer, am zweiten Advent gedenkt man immer der großen Wiederkunft Jesu und seiner Weltvollendung. Und das ist wichtig, dass das in die Adventshoffnung hineingehört. Und dann kommt das im Vers 4 noch mit den schönen Worten. Man soll dich nicht mehr nennen Verlassene, Sitzengebliebene, Einsame, sondern du bist ein Schatz Gottes, geliebt und getragen. Wir haben es im Kapitel 60, Kapitel 60, Vers 15. Denn dafür, dass du die Verlassene und Ungeliebte gewesen bist, zu der niemand hinging, will ich dich zur Pracht ewiglich machen und zur Freude für und für. Du sollst erfahren, dass ich dein Heiland bin und der mächtige Jakobs, dein Erlöser. Die große Weltvollendung kommt. Das Schönste kommt noch. Und das ist wichtig, dass wir nicht versinken in der Trauer über unser zerbrechendes Leben. Es ist ja so eine Gefahr, dass man wehleidig dauernd rückwärts denkt, was einmal war und das Zurückgebliebene. Wir Christen sollten den spannenden Blick vorwärts haben und auch nicht dauernd uns nur zurückerinnern an das Vergangene, sondern vorwärts freuen, dass diese große Vollendung kommt, wo wir ein Schatz Gottes sind, wo Gott zu uns sagt, ich hab dich lieb und ich will dein Leben schön machen und ich will dich zur Entfaltung bringen. Wenn Sie es nochmal aufschlagen, wir haben es im Kapitel 54 genauso. Da steht's im Vers 7, ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, Aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich versammeln, wo es dann heißt, es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Aber bevor das alles kommt, heißt es im Vers 6, der Herr hat dich zu sich gerufen, wie eine verlassene und von Herzen betrübte Frau und die Frau der Jugendzeit. Wie könnte sie verstoßen bleiben, spricht der Herr. Auch die Stunden der Trübsal und der Traurigkeit, die wir haben dürfen, die sind so wichtig, weil wir durchblicken dürfen auf die Erneuerung, die der Herr schenkt. Ich weiß noch im Sommer, wie wir auch da waren mit dem Rainer Wirtz, da hat er mir so einen guten Tipp gegeben, da war ich ihm so dankbar, weil man heute immer wieder sagt, mit dem Lobpreis Gottes, da hat er nämlich einen ganz wichtigen Punkt erwähnt, dass in den Psalmen, alle Psalmen überschrieben sind, Lobpreisungen Gottes. Das ist der Name der Psalmen in der hebräischen Bibel. Und ihr Klagelied ist auch ein Lobpreis Gottes. Wenn sie es Gott vor die Füße legen und wenn sie wissen, ja, Gott wird es wenden und er weiß, wann er es wenden wird und ich darf in der Traurigkeit fröhlich singen. Darum finde ich es einseitig, wenn man immer nur Halleluja rufen muss. Das wäre ja ganz unecht. Sondern wir dürfen ihm auch die Nöte sagen, auch mit vielen Liedern und mit Psalmen, weil wir wissen, der Herr führt uns wieder heraus und er weiß, wann die Stunden sich gefunden, bricht die Hilfe mit Macht herein. Um dein Grämen zu beschämen, wird es unversehen sein. Wir haben die große Zukunft und ich bin ein Schmuckstück in der Hand Gottes, weil er mich reinigt und weil er mich erneuert und weil er mich zur Vollendung führt. Welch eine große Zukunft haben wir. Und dann das herrliche Bild eines Liebespaares in der Bibel immer so in der ganzen reinen Sprache. Ich finde es auch wichtig, dass wir unseren Kindern das wieder sagen, unseren Enkeln, wenn die Bibel etwas weiß vom Geheimnis der Jungfrauen, von der reinen Brautliebe. Ist ja immer schade, wenn dann unsere jungen Leute bloß kichern und sagen, uns bedeuten diese Worte nichts. In unseren Tagen wird viel über Gemeinde gesprochen, über wachsende Gemeinde auch. Aber ich glaube immer, dass in unseren Tagen am wenigsten verstanden wird, dass die Gemeinde ihr Ziel hat, nicht bloß zahlenmäßiges Wachstum. Das ist auch schön. Aber viel wichtiger ist, dass wir Brautgemeinde für Jesus sind, dass wir dem Bräutigam Jesus gefallen und dass wir immer mehr wachsen auf Christus hin, dass wir immer völliger werden und all die Glieder viel mehr in Christus gegründet sind. Dann möge der Herr auch zahlenmäßiges Wachstum schenken. Aber die Gemeinde ist eben von der Welt unterschieden. Und nicht gleich wie die Welt. Und da muss ein Unterschied sein, die Gemeinde, die sich ganz ihrem Herrn ergeben hat und ihm zu Ehren lebt und nicht nach dem Gefallen der Welt und nach der Mode der Welt, sondern ihm gefallen will, wie sich ein Bräutigam freut über die Braut, so wird sich dein Gott über dich freuen. Das ist das Erste gewesen, was wir brauchen. Gott hat seine Zukunft und ich weiß das, weil er seine Verheißungen gegeben hat. Und sein Heilsplan wird zu Ende kommen. Das hat schon ein Jakob gewusst. Und das wussten die Väter und David wusste es. Davon haben sie geredet, von dem großen Wunder der Welterlösung. Und diese Welt hat ein Ziel. Noch ein Wort dazu. Sehr interessant, dass alles vom alten Bund nur verständlich wird, weil es in Jesus erfüllt wird. Viele tun schwer mit dem Alten Testament, aber wahrscheinlich weniger die, die auf die Lahö gehen, sondern sonst in der Christenheit. Das einzige Schlüssel ist, die ganze Botschaft des Alten Bundes zielt auf die Erfüllung, weil in Jesus alle Gottes Verheißungen erfüllt sind. Und dort wird es zu Ende kommen und wir sehnen uns nach dem Tag, wann auch das Volk Israel seinen Messias Jesus entdeckt. Anders gibt's keine Lösung, auch nicht vor Jerusalem. Und jetzt kommt dieser zweite Teil, Rainer Wirtz hat es schon schön erinnert, mit den Wächtern, die auf den Mauern Jerusalems stehen. Das ist auch das Wort, das man auf den Grabsteinen, auf dem Zionsfriedhof findet. Vor diesem Friedhof, wenn Sie mal noch nach Jerusalem kommen, ist dieses American Institute, nennt man das heute, das ist die alte Schule, die Bischof Gobba gebaut hat. Der Schweizer Missionar, der damals von der Basler Mission ausgesandt wurde, die Bischof-Gubba-Schule, ist heute das American Institute. Das sind evangelikale Einrichtungen aus USA, die hier ihre alttestamentlichen Forschungen machen. Das Gebäude hat für uns also schon eine Bedeutung, weil die Dora Rappert dort als Kind rumgerannt ist, in diesen schönen alten Steingängen, die dort noch von dem Hause sind. Und dort erinnern wir uns, Gott wird Wächter auf die Mauern Jerusalem stellen, die Gott erinnern, die den Herrn erinnern, die nicht schweigen sollen, den ganzen Tag nicht mehr schweigen, den Herrn sollt ihr erinnern, ohne euch Ruhe zu gönnen.
Was ist denn das? Wir sollen Gott dran erinnern und sagen, Herr, du hast doch versprochen, dass du dein Heil herbeibringst. Bring doch dein Heil. Du hast doch, lässt doch dieses Jerusalem nicht liegen. Und was uns vor allem so wichtig ist, und ich habe es Ihnen gestern gesagt, dass dieses Volk Israel seinen Messias erkennt, das ist unsere dringendste Bitte. Wie zu diesem jüdischen Geschäftsmann aus Jerusalem sagte, aber wir Deutschen können doch nicht Judenmission machen. Da hat er mich hart zurechtgewiesen. Hat er gesagt, warum wollt ihr Deutsche das nicht tun? Wir 5000 messianischen Juden können es nicht. Ihr müsst tun. Ja, aber ist doch so viel Böses geschehen von den Deutschen. Hat er gesagt, ja, dann dürft ihr auch nie mehr Muslime missionieren. Denn ihr habt auch mal Kreuzzüge gemacht. Das ändert doch das nicht, dass wir das Evangelium verschweigen. Das wäre das größte Unrecht, wenn ihr Juden gegenüber nicht vom Heiland Messias sagt. Und er sagt, ich bitte euch inständig, redet davon. Und er hat es auch als eine ganz große Sache angesehen, dass er an der israelischen Regierung so einen großen Einfluss hat, dadurch, dass er der größte Tourismusmanager des Landes ist. Sagt er, die Juden hören mich und wissen, was das ist. Und sie wissen, dass die Christen in Liebe hinter ihnen stehen. Aber wir müssen ihnen sagen, dass alle Probleme Israels erst gelöst werden, wenn sie den Messias Jesus erkennen und ihren Herrn haben. Und das ist wieder wichtig für uns, dass wir aber auch beten, Herr, erinnere doch du deine Verheißungen, deine wunderbaren Zusagen, die du gegeben hast über diesem Jerusalem und erfülle du dein Wort über deinem Volk Israel, was du von Abraham her bestimmt hast. Diesen Abschnitt versteht man ja immer erst richtig, wenn man ihn, Bibel erklärt sich selber, wenn man ihn mit anderen Abschnitten der Bibel zusammen liest. Und da gibt es eine Vision beim Sacharja, die im Grunde ganz nah zu dem zusammengehört. Jetzt haben Sie Ihre Bibel da, schlagen Sie den Sacharja auf, ganz am Ende des Alten Testaments. Und da ist Sacharja 1, die erste Vision, der Mann auf dem roten Pferd. Vers 8. Ich sah in dieser Nacht und siehe, ein Mann saß auf einem roten Pferd und er hielt zwischen den Myrten im Talgrund und hinter ihm waren rote, braune und weiße Pferde. Das ist ein wunderbares Bild, aber zum Deuten ganz schwierig. Deshalb halten wir uns nicht dran auf. Und ich sprach, mein Herr, wer sind diese? Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir, ich will dir zeigen, wer diese sind. Und der Mann, der zwischen den Myrten hielt, antwortete, diese sind's, die der Herr ausgesandt hat, die Lande zu durchziehen. Sie aber antworteten dem Engel des Herrn, der zwischen den Myrten hielt, und sprachen, wir haben die Lande, also die Länder der ganzen Welt durchzogen, und siehe, alle Länder liegen still. Tot. Kein geistliches Leben. Da hob der Engel des Herrn an und sprach, Herr Zebaut, wie lange willst du dich nicht erbarmen über Jerusalem und über die Städte Judas, über die du zornig bist, schon 70 Jahre? Und der Herr antwortete dem Engel, der mit mir redete, freundliche Worte, tröstende Worte. Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir, predige und sprich, so spricht der Herr Zebaut. Ich eifere für Jerusalem und Zion mit großem Eifer. Gott hat sich im Himmel Engel aufgestellt, die ihn dran erinnern. Gott eifert drum, Gott will Welterweckung. Gott will Israel wiederherstellen. Und Gott will es tun und darum dürfen wir einstimmen in diese Fürbitte. Herr, tu doch du dein Werk an Israel. Erneuere du Israel. Uns geht es nicht um die äußere Wiederherstellung Israels. Uns geht es um die Erkenntnis des Heilands Jesus. Das ist das Wichtige. Lasst ihm keine Ruhe, heißt hier in Jesaja 62, Vers 7, in unserem Abschnitt wieder. Lasst Gott keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichte und es setze zum Lobpreis auf Erden. Sie wissen doch, dass gerade im 19. Jahrhundert es ein großes Gebet war, bei den Gläubigen in unserem Land, um die Wiederherstellung Israels. Die Hoffnung war ganz groß. Man hat ja oft gespottet, dass der Johann Albrecht Bengel die Wiederkunft Jesu vorausberechnet hat. Das hat er auch nicht so gemeint, wie es heute tradiert wird. Johann Albrecht Bengel wusste ja auch, dass Jesus sagt, dass man die Zeit und die Stunde nicht wissen kann. Aber in der Tat war diese Zeit ein ganz großer Anbruch des Reiches Gottes weltweit. Der Weltmission, wo in unserer Welt nochmal ein ganz großer Schub war, in die Heidenwelt hinein, Entstehung des Reiches Gottes. Und es ist von ganz großer Bedeutung. Auch das, was damals in Jerusalem geschehen ist, für die Völkerwelt, in die Weltmission bis nach China hinein ist das Evangelium von Hudson Taylor gegangen. Der größte Abschnitt der Weltmission überhaupt, der da war. Herr, erfüllt das doch, und das ist geschehen, weil Gott im Himmel noch seine Boten hat, die ihn daran erinnern. Er eifert darum, dass sein Heilsplan zu Ende kommt. Und wir dürfen das wissen, wo wir heute leiden, unter unseren oft erstarrten Gemeinden, wo wir sagen, wo bleibt das geistliche Leben? Wir wollen Wächter auf den Mauern Jerusalem sein und beten, Herr, tu es doch noch einmal, erfüll es doch noch mal.
Und dann ist das Letzte noch von Vers 10, räumt auch die Hindernisse weg. Was in unserem Leben das Kommen von Jesus hindert, das wollen wir wegräumen. Macht Bahn dem Herrn unserem Mut. Ich bin überzeugt, dass unser Herr in diesen Tagen will er vielen Menschen zum Heil erscheinen. Er will sein Evangelium auch so in diese Welt hineinrufen, dass Menschen sich bekehren, und dafür wollen wir beten. Dass Menschen zum Glauben kommen, weil er es erfüllt, sagt der Tochter Zion, siehe, dein Heil kommt, siehe, was er gewann ist bei ihm her. Der Jesaja hat das alles gepredigt in einer Zeit, wir haben ja die 70 Jahre vorhin gehabt, der babylonischen Gefangenschaft, der Verwüstung Israels. Aber das ist ja schön beim Bibelwort, dass es in den nächsten folgenden Situationen immer wieder aufs Neue gilt. In der neuen Verwüstung Israels, in der Zerstreuung. Wie hat ein Zinzendorf gebetet, 1760 gestorben, für die Erneuerung Israels. Wenn Sie das einmal verfolgen, wie das bei den Vätern der Judenmission war, die große Sehnsucht nach Israel. Und dann waren es hauptsächlich die gläubig gewordenen Juden, die messianischen Juden, die diesen Wunsch hatten, Herr, lass doch unser Volk den Heiland Jesus erkennen. Und das gehört mit in unsere Adventszeit hinein, dass er seine Verheißungen erfüllt, dass wir ein brennendes Herz haben in diesen Tagen, wo wir bedrückt sind über viel Zerstörung der Gemeinde, über viel Verwüstung und über viel Trauriges, was wir haben. Der Herr wird sein Volk und seine Gemeinde bauen, auch in unseren Tagen. Er wird das tun in aller Welt, und wir beten, Herr, mach's doch auch bei uns wieder, an unserem Ort. Und wir bitten dich um Erneuerung, und dass wir für eine junge Generation beten, dass wir die großen Taten Gottes kommen. Es ist das Heil Gottes, was ist denn das Heil? Das ist die Versöhnung Gottes mit sündigen Menschen, die Erlösung, die geschieht, die Vergebung der Schuld. Das ist das Heil, das kommt. Und das Wunderbarste ist, dass wir ein Tempel Gottes werden, dass die Gemeinde ein Tempel Gottes wird, der Gegenwart Gottes in dieser Welt. Und die Erfüllung aller Sehnsüchte und aller Träume. Und wir freuen uns, dass das auch in unseren Tagen geschieht und dass wir mit dabei sein dürfen. Ich habe vorhin den Rainer Wirz gebeten, ob wir heute noch ein Lied singen könnten, das nicht zu den Adventsliedern gehört. Und das muss ich kurz erklären. Ich bin erst neulich auf dieses Lied gestoßen und war sogar überrascht, weil ich das Lied noch nie in meinem Leben gesungen hatte. Und es stand sogar in unseren Kirchengesangbüchern drin. Im Neuesten steht's nimmer drin. Aber ich erzähle Ihnen zuerst die Geschichte. Und zwar, es geht zurück bis ins Jahr 1800. Da lebte in Neuwied ein jüdischer Lehrer, Bär Goldberg. Und der stammte aus dem schönen Ort Hotzenplotz. Den kennen Sie ja bloß vom Märchen. Hotzenplotz ist eine jüdische Siedlung, die zweitgrößte jüdische Siedlung gewesen im Mittelalter, im Grenzgebiet zwischen der Tschechei und Polen. Liegt heute in diesem Grenzgebiet in den Bergen oben, Hotzenplotz, bei dem im Jiddischen geheißen. So aufgewachsen, war dann auf der Wanderschaft. Und wie damals das Judentum angewidert war vom gottlosen Leben der Christen. Sehr angewidert war. Er wollte eigentlich ursprünglich Rabbi werden. Sein Vater hatte so bestimmt, und da war er bei einem Rabbi in die Lehre gegangen, aber war auch angewidert. Und dann war er durch die Lande gezogen bis nach Amsterdam und in Neuwied, wo er schließlich als Lehrer sich in der jüdischen Gemeinde niedergelassen hat, hat er am Neujahrstag die Herrnhuter Gemeinde in Neuwied besucht. Da gibt es eine starke Herrnhuter Zinzendorf Gemeinde und war ganz tief berührt von dem Jesuszeugnis. Ja, interessant, was da Zinzendorf mitgegeben hat. Und das hat an ihm gearbeitet, lange, lange Zeit. Und dann traf er einen jüdischen Freund, der gesagt, pass auf. Da laufen jetzt von London her
Leute rum, die wollen dir ein hebräisches Neues Testament geben. Hüte dich vor diesen Menschen, die wollen dich vom Judentum abbringen. Da hat er gesagt, mit diesen Leuten werde ich nichts zu tun haben. Aber es war ein Kaufmann, Ketmann, den hat er bewundert, weil er feine Manieren hatte. Er sagte, der hatte gar nichts so Aufdringliches wie sonst die Christen. Das war ein freundlicher Mann von Welt. Und mit dem hat er über Christus gesprochen, über den Messias. Und dann hat er ihn gebeten, könntest du mir nicht ein hebräisches Neues Testament geben? Das war kurz vorher in London. Da hat es eine Judenmission gegeben, die gegründet wurde. Und dann war er so angetan von Jesus. Und da hat dem Ketmann gesagt, ich will Christ werden. Da hat er gesagt, nein. Und das gefällt mir am allermeisten. Gesagt, auch kein Wort von Taufe. Christus muss dein Leben durchdringen. Die Taufe ist nicht wichtig. Christus muss der Mittelpunkt deines Lebens sein. Und sagt, jetzt habe ich erst angefangen zu erkennen, die Verlorenheit meines Herzens, die Sünde, die Reinigung. Und dann hat es ihn doch umgetrieben. Er wollte getauft werden und dann ging er nach Basel. Dort war 1820 in der Basler Mission bei Spittler auch eine Judenmission gegründet worden. Und seine erste Bitte war, ich möchte getauft werden. Und dann haben die gesagt, nein, wir taufen dich auch nicht. Heute gibt es ja so einen Fimmel, dass man ganz rasch taufen will, um seine Mitgliederzahlen zu vermehren. Aber die Schweizer Regierung hat es auch nicht erlaubt, dass Juden getauft werden. Wissen Sie warum? Die Schweizer waren immer Knitz. Die haben nämlich gesagt, wenn der aus dem Judentum raustritt und ein Sozialfall wird, dann muss unsere Armenkasse das bezahlen. Und das verhüte Gott, also gibt es keine Taufe. Und dann haben sie nach Stuttgart geschickt zu den Missionsfreunden in Stuttgart und da war er. Und da hat er eines Tages einen Spaziergang gemacht und kam nach Esslingen und da hat er einen frommen Dekan Herwig getroffen. Und dieser Dekan Herwig hat gesagt, Sie müssen mich taufen. Mit seinen 4 Töchtern und seiner Frau. Und er wurde ein großer Judenmissionar in Dresden und Leipzig. Ein Zeuge Jesu. Und in der Stadtkirche von Esslingen, die wurde damals renoviert, hat man die ganze Dokumentation über die Taufe eines Juden in diese Goldkuppel da oben hineingetan. Mein Bruder war Dekan in Esslingen, der sagt, bei unserer Renovation haben wir es extra nicht geöffnet, weil wir wissen, dass da oben noch in dieser Kirchturmsglocke drin in Esslingen. Aber es hat in Württemberg einen unheimlichen Durchbruch gegeben. Ich weiß, dass ein fähiger Korntaler Bürger, der ist daraufhin auch Judenmissionar geworden. Die große Sehnsucht, wann endlich wird der Herr das Volk Israel zur Erkenntnis seines Messias finden. Und dieser Dekan Herwig hatte eine Tochter, die war 10 Jahre alt, als dieser Bär Goldberg, der den Namen Johann Peter Goldberg bekam, bei der Taufe getauft wurde. Und die hat gerade in diesem Alter von 10 Jahren ein schweres Rückenleiden gekommen, war ganz verkrümmt und sie wurde nur 25 Jahre alt. Das sehen Sie nachher bei dem Lied auch. Und die hat das einzige Lied gedichtet, das in unserem Gesangbuch stand, über die Bekehrung des Volkes Israel. Und das steht auch in dem schönen blauen Buch und das singen wir jetzt. 915 Wasserströme will ich gießen. Wir singen all die Verse, dass Gott sein Jerusalem wieder erneuert, aber in dieser vollkommenen Weise, nicht in der Reparatur der alten Mauern, in einer neuen geistlichen Erkenntnis. 915, wir singen es nach der Melodie Gottes Himmels und der Erden, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Sechs Verse sind es, ja. 2, 4, 6. Ja, so ist wunderbar.
Jetzt verantwortet schwarz den Zinn.
lieber Herr, wir wollen dir danken für deine großen Verheißungen, für deinen Heilsplan, den du erfüllen wirst. Das ist keine billige Träumerei, sondern wir wissen, dass alles so werden wird, wie du verheißen hast. Und wir wollen dich dringend bitten, komm bald, Herr Jesus, und erfülle deine Verheißungen. Du siehst die Welt, wie sie leidet, wie dein Volk Israel bedrängt ist. Du siehst auch die erstarrte Christenheit, wo so viel Müdigkeit ist, so viel Leere. Gib du neues Leben in deiner Gemeinde. Und wir freuen uns, dass du kommst als der Heiland und Herr und dass du dich der Welt offenbarst durch dein Wort. Tu es auch in diesen Weihnachtstagen, überall, wo dein Wort verkündigt wird, dass es Menschen ins Gewissen dringt. Auch hier auf der Lahöhe, in all den Tagungen und Bibelstunden. Aber auch, dass wir in den Gesprächen, die wir führen bei den Besuchen, dass wir dort dich groß machen und dieses Licht leuchten kann. Wir bitten dich auch für unseren Bruder Manfred Möschinger, dass du ihn erleuchtest und ihm die Freude in dir gibst, in allem Zerbrechen unseres Leibes. Amen.